Ich möchte eigentlich anfangen nicht mit dem Musikstück, sondern ich möchte zum Anfang auch noch beten. Ja, danke, Herr Jesus, jetzt für den Sonntag, für den Morgen. Danke, himmlischer Vater, dass wir uns an Pfingsten daran erinnern, wo du, der Heilige Geist, uns geschickt hast, dass du uns nicht allein lässt, sondern du mit uns bist, in uns bist. Und ja, dass du jetzt einfach auch redest zu uns. Danke, dass du ja Beziehung zu uns suchst. Amen. Ja, Pfingsten, erinnern wir uns daran, dass der Heilige Geist gekommen ist und ja, dass der Heilige Geist in uns ist, jedem Gläubigen. Den letzten Tag habe ich mir überlegt, wie viel das mein Input mit dem Heiligen Geist zu tun hat, weil den Heiligen Geist tue ich heute im Input nicht in dem Sinn thematisieren. Und so beim drüber nachdenken habe ich irgendwann gemerkt, ja, ohne Heiligen Geist hätte ich heute gar nichts zu sagen. Nicht irgendwie als so Floskeln denkt, sondern vielmehr, weil der Heilige Geist ist der, der uns Sachen erschließt, verständlich macht. Und bis vor wenigen Jahren hätte ich das, was ich nachher sage, also ich habe es nicht mal gewusst, geschweige denn noch verstanden. Also es ist der Heilige Geist, der uns Sachen erschließt. Und der Heilige Geist hat auch viel mit unserem Herz zu tun, mit unseren Gedanken, mit unseren Entscheidungen. Das ist ein richtiges Zusammenspiel von uns und Gott. Wie gesagt, ist das Thema heute Morgen, Gott ist gut. Und ja, als Christ kann ich ja fast nichts anderes sagen. Oder mindestens irgendwo im Kopf denke ich, ja, Gott ist gut. Aber wie es auch Monika angedeutet hat, wie sieht das wirklich aus? Ist das bei mir tief drin? Ist das eine unerschütterliche, tiefe Herzensüberzeugung? Wenn etwas passiert, das ich nicht verstehe, wie sieht es dann aus? Kommt dann das Gott ist gut ins Wanken? Oder verstehe ich den Gott nicht mehr? Oder verstehe ich die Situation nicht, aber bin trotzdem im Herzen überzeugt, Gott ist gut? Das sind ja, Feinheiten, die doch ganz wesentlich sind. Oder ein weiterer Aspekt könnte sein, dass Gott jemanden für irgendetwas straft oder wegen etwas straft. Eine Möglichkeit, um das zu sehen, dass Gott gut ist, finden wir ganz am Anfang der Bibel. In den ersten drei Kapiteln schon. Da sehen wir ganz viel davon. Und wenn wir unseren Blick auf das ausrichten, wieso, dass Gott uns Menschen überhaupt geschaffen hat, dann können wir das noch viel mehr sehen, dass Gott gut ist. Also wozu ist der Mensch geschaffen worden? Wieso hat Gott uns Menschen gemacht? Mir ist bewusst, dass einige von uns schon den einen oder anderen Gedanken zu dem von mir schon gehört hat. Aber mir ist es selber so gegangen, im Vorbereitung auf heute, ist mir wieder neue Sachen aufgegangen, sind mir neue Sachen wichtig geworden. Von daher denke ich, hat es immer wieder interessant drin, was wir da zusammen mit Gott dürfen entdecken. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch eine Vorbemerkung sagen, die ist mir ganz wichtig und die lohnt sich eigentlich auch ganz gut, sich zu merken im Zusammenhang mit mir. Ich werde des Öfteren ein Fremdwort brauchen, immer wieder. Und das Fremdwort, das ist mir eben so ziemlich fremd und das Wort ist das Wort Beziehung. Okay, es ist ein deutsches Wort, aber dann hört es bald mal auf für mich. Es ist für mich trotzdem ein Fremdwort und zwar, weil ich von der Persönlichkeit her bin ich eigenständig. Und wenn man so Persönlichkeitstypen hat, da gibt es die Eigenständigen und da gibt es die, die gegenüberliegen, das sind die Beziehungstypen. Und Beziehungstypen, das sind dann eben die, die schwärmen, wenn sie mit Leuten zusammen sein können, können austauschen, können Beziehungen pflegen, die einen geniessen es, wenn sie möglichst mit vielen Leuten zusammen sein und mit vielen Leuten reden können. Und diesbezüglich bin ich das Gegenteil, also nicht ein Beziehungstyp. Ich bin da ziemlich eigenständig und so weit eigenständig, dass schon knapp an der Grenze vom Erträglichen ist. Und wenn ich also das Wort Beziehung ins Maul nehme, dann beanspruche ich, dass das doppelt zählt. weil das mir eben wirklich nicht liegt. Also, gehen wir an den Anfang der Bibel oder noch etwas vorher. Was war vor der Erschaffung der Welt? Dort geht es eigentlich los. Was hat es dort gegeben? Also es ist klar, unser dreieinige Gott war. Und wenn man so durch die ganze Bibel durchgeht, findet man noch einiges mehr raus. Es ist nicht so explizit am Anfang geschrieben, was da alles schon war. Aber wenn man die ganze Bibel anschaut, das ist klar, hat es damals schon die Engel gegeben. Und es hat damals auch den Teufel gegeben, einen gefallenen Engel, mit all seinen weggefährdeten Dämonen. Das war vor der Erschaffung der Welt. Und dann finden wir im ersten Kapitel diesen Vers, im Vers 26 und dann im Vers 27. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns als ein Ebenbild geschaffen. Ein Abbild, ihm ähnlich und ihm als Gegenüber, wie wir jetzt gerade auch noch werden sehen, in diesem ganzen Zusammenhang. Und das heisst schon mal, dass die Engel, die es gegeben hat, irgendwie kein Abbild von Gott sind und vor allem noch viel mehr, sie haben nicht das können erfüllen, was Gott hat wollen mit dem Mensch, und zwar ein Gegenüber haben. Das haben die Engel anscheinend nicht können erfüllen oder können es nicht erfüllen. Und das Gegenüber, das läuft schlussendlich auf nichts anderes raus, wie auf Beziehung. Und das wird auch noch deutlicher im Folgenden, und es wird auch schon deutlich in diesen zwei Bäumen, die es da im Garten Eden gehabt hat. Weil Gott den Menschen als Gegenüber geschaffen hat, für eine Beziehung, hat es auch die zwei Bäume gebraucht. Die zwei Bäume, die da mitten im Garten waren. Und im zweiten Kapitel lesen wir in diesen drei Versen: Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, ja, wieso hat es überhaupt die zwei Bäume gegeben? Warum überhaupt? Weil mit dem hat ja das ganze Schlamassel angefangen. Mit diesen Bäumen ist die Sünde in die Welt gekommen, in die Welt des Menschen. Und damit ist es passiert, dass der Mensch getrennt wurde von Gott. Also wieso überhaupt die Bäume? Und dann erst noch mitten im Garten. Also wenn schon, hätte ich die Bäume auf der Himalaya da, irgendwo weit weg. Aber sie sind mitten im Garten gestanden. Und Gott hat dann gesagt, dass Adam und Eva nicht essen sollen vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Und das hat durchaus verschiedene Gründe gehabt. Ein Grund ist der, Adam und Eva haben auch gar keinen Bedarf gehabt, keine Notwendigkeit, von diesem Baum zu essen, weil Gott ist ja gegenwärtig gewesen. Er ist regelmäßig im Garten unterwegs gewesen und Adam und Eva haben jederzeit Gott können fragen, punkto Gut und Böse. Sie haben eine tiefe Gemeinschaft gehabt, eine intakte Beziehung. Aber wenn Gott uns nicht geschaffen hat als Gegenüber für Beziehung, dann hat es aber diese zwei Bäume nicht gebraucht. Weil eine echte Beziehung ist immer freiwillig. Man kann sich dafür entscheiden. Man hat eine Wahl. Und für das sind die Bäume, für die Wahl. Genau diese Wahlmöglichkeit und der freie Wille hat eben Adam und Eva gehabt. Und eine echte Freundschaft, eine echte Beziehung, eine Ehe ist freiwillig. Und sonst ist es keine Freundschaft, sonst ist es keine Ehe, einmal nichts Gleichwertiges. Und Gott will, dass die echte Beziehung und hat darum die zwei Bäume geschaffen als Wahlmöglichkeit, damit ja, eine freiwillige Beziehung möglich ist. Und darum hat Gott uns mit einem freien Willen geschaffen, hat uns diese Freiheit gegeben. Und eine tiefe Beziehung, erst recht eine Liebesbeziehung, baut auf diesem freien Willen auf. Und genau das will Gott, eine tiefe Liebesbeziehung aus einer Freiheit heraus. Adam hat die Freiheit für eine falsche Wahl genutzt. Sie haben die Wahlmöglichkeit gehabt, sie haben gewählt, vom Baum zu essen. Sie haben sich entschieden gegen Gottes Anweisung. Gegen Gott sind aus dieser Beziehung rausgelaufen. Und wir lesen nachher: Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Wichtig ist jetzt damals zu überlegen, es ist offensichtlich, dass Adam und Eva haben das Geräusch kennt, wenn Gott im Garten unterwegs war. Darum haben sie es auch das Mal gekannt und gehört, dass Gott da unterwegs ist. Und haben dementsprechend jetzt in dieser Situation reagiert. Für Gott wäre das Umgehen im Garten früher nicht nötig gewesen und auch jetzt nicht, nur um zu wissen, wie es einem Menschen geht. Weil er allwissend ist, für das hat es das nicht gebraucht. Aber das Nächste, das Umgehen im Garten, Spaziergang oder wie man das sagen will, war nötig gewesen, um eine Beziehung zu pflegen, damit die Beziehung leben kann. Und genau diese Beziehung ist da im Bruch gegangen. Und in diesem Vers kommt das so gut zum Ausdruck: Jetzt hat Angst geherrscht. Und es ist klar, Angst ist kein Kennzeichen von einer echten Beziehung. Also die tiefe, vertraute Beziehung zu Gott ist total in Bruch gegangen. Und es hat ja, das Größte auf der Welt gebraucht, das hat Jesus gebraucht, der auf die Welt gekommen ist, um diese Beziehung wiederzuherstellen. Das, was war, dass das wieder möglich ist. Für das ist Jesus gekommen, weil es kein Mensch ja, von sich aus die Beziehung zu Gott kann schaffen. Und durch den Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung ist Gottes ursprüngliche Idee wiederhergestellt worden und die Möglichkeit geschaffen worden für eine echte, tiefe Beziehung. Und zwar nach wie vor freiwillig. Weil nur eine freiwillige Beziehung echt sein kann. Und dann sind Adam und Eva aus dem Garten geschickt worden. Wieso? Haben sie zur Strafe aus dem Garten müssen? Warum haben sie aus dem Garten raus müssen? Zuerst hat Gott der Eva erklärt, was die Folge ist von ihrem Handeln und hat gesagt, dass sie unter Schmerzen gebären wird. Und dem Adam hat Gott erklärt, dass er unter Anstrengung aus dem verfluchten Ackerboden Essbares wird rausholen. Eigentlich sagt da Gott, was die Folge ist von dem, dass Adam und Eva den Teufel ins Leben hineingelassen haben. Und das Ziel des Teufels ist immer stellen, leiden, zerstören, Tod. Das ist ihm sein Ziel. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, was da passiert ist, in dem Ganzen, was da Adam und Eva zerstört haben, hat eigentlich Gott allen Grund gehabt, auf den Menschen verrückt zu sein, wütig zu sein. Weil der Mensch hat da einfach dermaßen viel zerstört und es hat alles gebraucht von Gott. Für Jesus hat es alles gekostet, das wieder herzustellen. Also das ist ein ja, für mich ein unvorstellbarer Schaden, der da entstanden ist. Und nach meinem Denken wäre ja da nur eine Strafe naheliegend, also das Naheliegendste. Aber Gott hat da nicht gestraft. Er hat gesagt, was ja, jetzt die Folge ist vom Ganzen. Und nachher ist seine Reaktion gekommen. Was seine Reaktion dort ist, die finde ich absolut genial. Das ist ein unglaublicher, doppelter Liebensbeweis. Unmittelbar, wo Gott aber Adam und Eva die Folgen aufgezeigt haben, lesen wir in den letzten vier Versen vom dritten Kapitel die Vers. Gott der Herr machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er ewig. Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Also als erstes hat Gott Kleider für die beiden gemacht, aus Fell. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Und für die Fell haben die Tiere müssen sterben. Das ist ein Hinweis eigentlich auf Jesus, dass er für uns Menschen sterben wird. Und es ist nicht einmal der erste Hinweis, den man hier findet. Aber es ist ein Hinweis darauf. Und dann kommt das Zweite. Und das ist ja noch krasser. Gott schützt Adam und Eva, indem er sie aus dem Garten rausstellt, rausschickt. Weil wenn der Mensch vom Baum vom Leben gegessen hat, dann wäre der Zustand von der Trennung, der getrennten Beziehung zu Gott, auf ewig zementiert worden. Weil dann hätte es keinen Tod mehr gegeben. Und wenn es keinen Tod gegeben hätte, wäre es unmöglich gewesen, dass Jesus durch sein Kommen, durch sein Sterben und Auferstehen das Tor wieder zu Gott, zu dieser Beziehung wieder aufgetan hätte. Der Neubeginn, die Erlösung, die wäre nicht möglich gewesen. Und das ist der Grund, wieso Adam und Eva aus dem Garten haben raus müssen. Etwas anderes steht da nicht. Gott hat den Zugang zum Baum vom Leben versperrt. Nicht als Strafe, sondern als Schutz und mit einem genialen Plan. Adam und Eva konnten frei wählen zwischen dem Leben in der Beziehung mit Gott, das haben sie ja gekannt, und durch diese Beziehung haben sie auch gewusst, was gut und böse ist, oder haben das erfahren. Oder sie haben das Leben wählen außerhalb dieser Beziehung. Was sie dann auch ja gemacht haben. Indem sie vom Baum gegessen haben, selber unabhängig von Gott haben wollen sein und auch unabhängig von Gott haben wollen erkennen, was gut und böse ist. Aber Gott hat in dem Ganzen die Möglichkeit, nach einer freiwilligen Beziehung zu ihm bewahren und auch, er hat es auch bewahrt, er hat das weiterhin möglich machen und hat aus diesem Grund heraus den Weg zum Baum vom Leben versperrt. Darum hat das aus dem Garten schicken und das Bewachen des Weges zum Baum des Lebens, das hat die oberste Priorität für Gott bekommen. Und dass das die oberste Priorität geworden ist oder war, das sehen wir auch in der Art, wie der Weg bewacht worden ist. Gott hat nicht irgendwelche Engel da angestellt, um den Weg zu bewachen. Ist auch naheliegend, wenn das so wichtig geworden ist. Und nicht erstaunlich, wenn es da Erzengel gewesen wären, also spezielle Engel, die wir vereinzelt auch in der Bibel davon lesen. Aber von Erzengeln steht da auch nichts. Es sind gar keine Engel gewesen, die den Weg bewacht haben, sondern Cheruben. Und das sind Cheruben. In der Bibel lesen wir nicht oft von Cheruben. Das ist, kommt nur selten und an wenigen Orten vor, wo wir darüber lesen. Das Interessante dabei ist, es ist immer im Zusammenhang mit einem Ort von Gottes Gegenwart. Wir lesen von Cheruben im Zusammenhang mit dem Tempel und im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Und dann hört es schon ziemlich bald auf. Und eben da beim Garten Eden. Also ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Und jetzt in dieser Situation, vereinfacht in meinen Worten gesagt, ist es einfach Gott selber gewesen, der diesen Zugang zum Baum vom Leben versperrt hat, weil es ihm so wichtig war, dass die Möglichkeit von einer freiwilligen Beziehung weiter offen bleibt und möglich wurde durch Jesus. Also das war also der Beweggrund von Gott, den Menschen aus dem Garten rauszuschicken. Und etwas anderes kann ich da nicht finden, steht da nicht. Es war also sein Schutz, seine Bewahrung gewesen. Und Gott ist damit auch ein Risiko eingegangen. In dieser ganzen Geschichte ist einfach das Risiko eingegangen, dass viele Menschen das aus dem Garten rausschicken, als Strafe anschauen. Und das ist schlicht eine Lüge. Das wird mir je länger je klarer, das ist eine Lüge. Ich habe das auch mal gedacht, ja, das ist eine Strafe. Und bis ich das, was ich jetzt gesagt habe, entdeckt habe und gemerkt habe, nein, das ist etwas anderes, was da dahinter steckt. Und das können wir sehen, wenn wir auf die Absicht von Gott, wieso dass er den Menschen erschaffen hat, wenn wir das uns vor Augen halten, dann wird das sichtbar. Weil Gott hat uns erschaffen als Gegenüber. Und das Gegenüber, das eine echte und freiwillige Beziehung zu ihm kann haben und soll haben. Also in dem Gesagten kommt stark über, wie gut das Gott ist. Gott ist gut. Oder wie es im Buchtitel auch zum Ausdruck kommt, Gott ist gut, er ist besser, als du denkst. Und das ist eine Aussage, die ich für mich in Anspruch nehme und jeder für sich darf in Anspruch nehmen, der will. Gott ist gut, er ist besser, als ich denke. Und zwar besser, wie ich es je denken werde, weil ich das nicht können erfassen, wie gut das Gott ist. Und darum nehme ich das für mich in Anspruch. Aber jetzt, was machen wir mit dem Gesagten? Wir können uns entscheiden, oder vielleicht besser gesagt, eben, wir haben uns sowieso irgendwie schon entschieden. Und zwischen was, dass wir uns entscheiden können, das würde ich gerade nachher anhängen. Vorher möchte ich noch kurz von einer Entscheidung aus meinem Leben berichten, ganz kurz. Und zwar von einer Entscheidung, die zu der allerbesten Entscheidung von meinem Leben gehört und das in einer ganz schwierigen Phase in meinem Leben. Und es geht in die Richtung von dem, dass Gott gut ist, oder schließt das mit ein. Es ist der Entscheid, dass Gott viel mehr parat hat, wie das, was ich in meinem Christsein seit über 30 Jahren überhaupt kenne. Und den Entschluss habe ich getroffen in sehr schwierigen Umständen. Und von den Umständen her hat es für mich echt nicht viele Möglichkeiten gegeben. Eine, die überhaupt nicht in Frage gekommen ist, wäre die gewesen, ich hänge mein Christsein an Nagel. Oder die andere war nur, da muss mehr sein bei Gott. Etwas anderes hat es für mich nicht gegeben. Und für mich war es klar, da ist mehr. Da muss mehr sein bei Gott, da ist aber auch mehr bei Gott. Und ich habe schon vieles dürfen entdecken und ja, es gibt endlos vieles zum Entdecken. Also zurück zu dem, was machen wir jetzt mit dem Gesagten? Durch das, dass wir glauben, glauben wir mindestens im Kopf, Gott ist gut. Also wir denken, dass da oben ist, das drin, Gott ist gut. Und andererseits haben wir zum Beispiel schwierige Berichte aus der Bibel, wo ich durchaus noch Fragen habe, ja, wo ist jetzt da drin Gott gut? Oder was dann noch krasser wird, in schwierigen Lebenssituationen in meinem Umfeld oder bei mir selber, wo ist da Gott gut? Kann ich da sehen, dass Gott gut ist? Oder sind die Sachen, die Fragen, bleiben mir die da im Hals stecken? Und bildlich gesagt, wenn die mir da im Hals stecken bleiben, dann sind die Fragen oder auch ja, die Fragen, die da im Hals sind, sind dann tiefer als das, was ich im Kopf habe. Gott ist gut. Und das, was besonders ist, das ist mein Fundament. Also dann sind die Fragen mein Fundament, wenn ich im Kopf weiss, Gott ist gut. Gott lässt uns aber ein, uns von Herzen zu entscheiden, dass er gut ist. Und das ist eine Entscheidung, die nicht einfach einmal mal zu machen ist und ich dann so in mein Herz stecken kann und damit ist es erledigt, sondern es ist eine Entscheidung, die auch immer wieder, besonders wenn ich in schwierigen Situationen bin, erneuern darf, erneuern muss, an dem festhalten soll. Eine Entscheidung, die einfach mehr zählt wie die Umstände. Und wenn ich darauf schaue, dass das in meinem Herz bleibt, dass Gott gut ist, dann ist das in meinem Herz tiefer runter, weil die Fragen, wo wir da stecken bleiben. Die bleiben immer noch. Ich habe nicht auf jede Frage in der Bibel eine Antwort, wo da Gott gut ist. Und in Lebenssituationen habe ich auch nicht eine Antwort, wo drin, dass ich das einfach sehe, dass Gott gut ist. Aber wenn Gott ist gut in meinem Herzen ist, ist das Fundament, weil dann mein Herz ist weiter unten. Und wenn wir es mit dem durchs Leben gehen, habe ich es erfahren, dass Gott dann auch aufzeigt in schwierigen Situationen, was jetzt da gut ist. Gott lässt uns ein, in der Beziehung mit ihm darüber nachzudenken und nachzudenken, wie gut ist Gott für mich. Wie ich am Anfang gesagt habe, hat der Heilige Geist viel mit unserem Herz, mit unseren Gedanken und Entscheidungen zu tun. Da ist ein Zusammenspiel. Wenn ich mich willentlich entscheide, dass Gott gut ist und auch in schwierigen Situationen daran festhalte, erschließt mir der Heilige Geist eben, was in dieser Situation gut ist. Vielleicht nicht sofort, aber er erschließt mir diese Sachen und zeigt mir auch die neuen Dimensionen, was das heisst, dass Gott gut ist. Es braucht den Heiligen Geist, um Neues zu entdecken, zu erfahren, aber wir haben einen Einfluss darauf. Gott lädt uns ein, zwingt uns aber zu nichts. Und es ist ein Zusammenspiel, es braucht meine Bereitschaft, Offenheit und Gottes Wirken. Und weil Gott Beziehung will und Beziehung sucht zu jedem von uns, ist es auch klar, er wird nicht auf sich warten lassen. Er sucht die Beziehung viel stärker, wie wir diese Beziehung jemals suchen können. Und es ist von daher eben eine Einladung von Gott, mehr von ihm zu entdecken, mehr zu entdecken, dass er gut ist und auch, dass da noch viel mehr parat ist bei Gott. Wenn das nicht so wäre, dass da viel mehr ist, dann wäre ich nicht da. Und Jesus gibt uns auch die Zusage in diesem bekannten Vers, sucht und ihr werdet finden. Und diese Verse möchte ich zum Abschluss, also der Vers und die paar weiteren, möchte ich zum Abschluss auch noch lesen. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und er wird die Tür geöffnet. Und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Amen.